Deutschlandfunk. Der Tag.
Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen.
Rosen gibt's am Weltfrauentag. Am Equal Pay Day gibt's lustige Aktionen wie einen fetten Rabatt auf Fahrkarten in Berlin zum Beispiel. Schön und gut, kann aber eben auch nicht drüber hinwegtäuschen, dass Frauen auch heute noch im Schnitt gut ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Ja, Equal ist echt anders. Obwohl, im Osten Deutschlands geht's ja auch. Fast zumindest. Wie bekommen wir das als Gesellschaft also auch im Rest des Landes hin? Und dann möchte ich die Podcast-Crowd gerne noch mitnehmen in ein Land, von dem ich persönlich so gar keine Bilder im Kopf habe, außer ein paar düsteren Klischees vielleicht, die durchaus nochmal einem Realitätstest unterzogen werden könnten. Um Tschetschenien geht's hier in ein paar Minuten, weil dort ein Mann um seine Freiheit kämpft, der als der letzte Menschenrechtler im Land überhaupt gilt. Der Tag am 18. März 2019 mit Sarah Zerback und mit schlauen Kolleginnen.
Und heute sage ich still, ich sollt mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen. Will immer noch siegen, will alles oder nichts.
Ich freue mich ja heute schon auf morgen, denn statistisch gesehen verdiene ich dann endlich Geld in diesem Jahr. Die ersten 77 Tage habe ich nämlich quasi umsonst gearbeitet. Einfache Rechnung, so viel weniger verdienen Frauen im Schnitt als Männer in Deutschland, 21%. Wobei, das muss man auch dazu sagen, dass der Osten wesentlich besser hinbekommt als der Westen. So, und für dieses Thema habe ich jetzt die perfekte Gesprächspartnerin hier im Studio, Sina Fröndrich, mit ihrer Expertise als Wirtschaftskollegin hier bei uns, und Ostkind ist sie auch. Hallo Sina.
Hi.
Wir können uns ja jetzt auch eigentlich hier jedes Jahr verabreden und auch immer wieder müssten wir darüber sprechen, dass sich diese verdammte Lohnlücke einfach nicht schließen will. Warum tut sich da nichts?
Ja, da tut sich nichts, weil Frauen einfach immer noch vor allem in Teilzeit arbeiten, weil Frauen längere Zeit aus dem Berufsleben ausscheiden, um sich um Kinder zu kümmern, Auszeiten nehmen, längere Elternzeiten, weil Frauen weniger in Führung sind und weil Frauen einfach die schlechter bezahlten Berufe sich aussuchen.
Das sind sie also alle selber schuld?
Sind im Prinzip selber schuld, liest man heute auch. Finde ich schwierig, weil die Frage ist, was ist denn die Alternative? Also Frauen arbeiten in Teilzeit, um sich um Kinder zu kümmern, weil es die Infrastrukturen einfach noch nicht gibt. Sie gehen nicht in Führungspositionen, weil Führen in Teilzeit dann oft einfach noch nicht möglich ist. Jetzt hört man auch heute eben die Forderung, ja, liebe Frauen, geht doch einfach in Berufe, die besser bezahlt sind. Macht Vollzeitarbeit. Das ist natürlich auch so ein Vorschlag. Das Problem damit ist, finde ich, wir richten da so den Blick auf die Frau. Die Frau soll sich bitte ändern. Wir richten den Blick auch auf die Kinder. Die müssen sich dem Ganzen anpassen. Also stellen wir uns jetzt vor, wir haben eine Frau, die Vollzeit arbeitet, der Mann arbeitet Vollzeit. Dann sind da Kinder. Wer kümmert sich denn dann noch um die Kinder? Die werden in der Kita abgeliefert, werden in der Schule abgeliefert, werden abgeholt, die funktionieren dann. Ich würde mir heute eher wünschen, dass man sagt, Männer, arbeitet ihr doch bitte mehr in Teilzeit. Männer, geht ihr doch bitte in schlechter bezahlte Berufe. Und dann müssen wir uns eben auch die Frage stellen, warum sind diese Berufe schlechter bezahlt? Pflege, Erziehung, diese ganzen Bereiche. Vielleicht sollten wir da auch über eine Aufwertung sprechen dieser Berufe.
So wichtig die ja auch sind, das ist ja auch die Diskussion. Wir brauchen mehr Pflegekräfte und so sind wir uns ja alle einig. Ja?
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass in Brandenburg zum Beispiel, da kommst du her, da ist die Lohnlücke tatsächlich am geringsten. Auch das geben die Zahlen ja heute her.
Ja, und was ich total überraschend fand, das wusste ich gar nicht, in Brandenburg an der Havel, meiner Heimatstadt, da verdient Frau 4 Euro mehr als der Mann. Nicht in der Stunde, sondern das ist wirklich, also da gibt es eigentlich fast kein Gender Pay Gap. Frauen verdienen da fast so viel wie Männer. Und dann gibt es aber auch Orte, Cottbus wird da immer wieder genannt, da verdienen Frauen mehr als Männer, nämlich 17% mehr. Also das ist so der absolute Ausreißer nach oben. Das liegt vor allem daran, dass Frauen im Osten also häufiger in Vollzeit arbeiten als in Teilzeit. Das hängt noch mit der, ich denke, dass das mit dem DDR-Erbe am Ende zusammenhängt. Also auch ich habe ja vorgelebt bekommen, meine Eltern sind beide berufstätig und auch Vollzeit berufstätig, Teilzeit gab es gar nicht. Ich hatte im Kindergarten, da gab es so eine Episode, die ist mir noch so hängen geblieben, da gab es ein Mädchen, das kam erst mit 3 oder 4 Jahren in die Kita und die hatte immer so einen Makel, also dieses Mädchen, das war ganz eigenartig.
Da hieß es dann, weil so, die Mama nicht gearbeitet
ja,
hat.
Mama ja. War Hausfrau so lange und jetzt kommt das Kind zu spät, also das war schon verpönt und wenn ich das jetzt so vorgelebt bekommen habe, ich habe das natürlich als Kind nicht hinterfragt, aber ich habe das eben schon wahrgenommen, dann war für mich jetzt, hat sich die Frage Teilzeit auch lange Zeit nicht gestellt. Also aktuell bin ich auch in Vollzeit. Wird sich auch bald ändern, wegen der nicht vorhandenen Kita-Infrastrukturen hier in Köln. Und das ist sozusagen ein Grund dafür, warum Frauen im Osten mehr verdienen. Ein anderer Grund ist die Struktur. Also wir haben ganz andere Jobs im Osten. Da fehlen die gut bezahlten Industriejobs, die gut bezahlten Jobs in der Automobilindustrie. Das
die nach der Wende weggebrochen sind.
Ne? Beziehungsweise die es da auch vielleicht nie so richtig gab. Wir haben keine großen Auto, es gibt ein paar Autozulieferer in Sachsen, aber es gibt jetzt eben nicht diese großen Automobilstandorte wie in Süddeutschland oder in Niedersachsen. Und das sind natürlich typische Männerberufe, die finden wir im Osten nicht und dementsprechend verdienen Frauen dann mehr, oft im öffentlichen Dienst. Da wird ja auch, tatsächlich im öffentlichen Dienst wird ja auch einfach nach Tarifvertrag bezahlt und dieser Gender Pay Gap ist auch im öffentlichen Dienst auch gar kein Problem, weil da muss ja auch nach Tarif bezahlt werden. Also sprich, am Ende verdienen Frauen dann im Osten mehr. Was man aber nicht vergessen darf, ist, selbst wenn eine Frau im Osten mehr verdient als ein Mann, verdient sie immer noch weniger als eine Frau im Westen. Das heißt, wir haben in dem Fall dann eher so eine Art Ost-West-Gefälle bei der Bezahlung.
Also da auch nochmal. Okay, das ist interessant. Jetzt haben wir ja quasi auch schon so ein bisschen die Lösung des Ganzen umkreist, würde ich mal sagen. Also das liegt einmal natürlich an dem Selbstbewusstsein vielleicht und an der Wahl des Berufs. Also so ein bisschen der Blick auf die Frauen selber, aber dann eben auch die strukturellen Gründe, die du angesprochen hast. Was muss da jetzt passieren? Also wer muss da jetzt aktiv werden?
Ich finde, da muss an ganz vielen Stellen was passieren. Wenn wir mal bei der Berufswahl bleiben. Ich habe jetzt gerade gestern erst wieder ein Hörspiel gehört, Lotta zieht um, Astrid Lindgren, bekannte Geschichte und Lotta sagt dann da, zieht dann da irgendwie, will ausziehen von zu Hause und redet dann davon, dass sie gerne eine Haushaltung haben möchte, so wie die Mutter. So, ich dachte dann, okay, dann muss ich jetzt meinen Kindern wieder sagen, das ist nicht mehr so, ja, Frau und Haushaltung, dass man als Mutter zu Hause bleibt, das ist ja ein völlig altes Weltbild, aber das wird immer noch vermittelt, so, da muss man da immer wieder eingreifen, man findet ja solche alten Kinderbücher trotzdem total schön, also das ist das eine. Oder auch, wenn wir in den Kitas gucken, wie viele männliche Erzieher gibt's denn? Also man muss wirklich schon da ganz, ganz früh anfangen und auch klar sagen, es gibt Jobs, die sind nicht nur für Männer vorgesehen, auch wenn das in Büchern noch so dargestellt ist, sondern die können genauso gut auch Frauen machen. Also da geht's halt los. Das ist das eine.
Und dieses, was du vorhin gesagt hast, die Erzählung einer Rabenmutter, das ist quasi auch ein Wessi-Phänomen. Ne? Das gibt's ja bei euch dann scheinbar nicht.
Total.
Oder?
Ja. Genau. Und das andere, die Struktur, die hast du angesprochen, ja, das ist am Ende eine politische Aufgabe, auch im Osten für besser bezahlte Jobs zu sorgen. Würde ich denken, wobei wir dann vielleicht am Ende, weiß ich nicht, ob es dann am Ende wieder eine Lohnlücke gibt zulasten der Frauen, wäre jetzt ja auch nicht erstrebenswert, dass wir da eine Umkehr haben.
Ja. Nee, sicherlich nicht. Und ansonsten hast du angesprochen eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie, geteilte Führung zum Beispiel. Ne?
Geteilte Führung ist auch so ein Punkt, genau, da schrecken schon noch viele davor zurück. Dann heißt es immer, ja, da muss man gucken, ob so ein Tandem auch wirklich funktioniert bei Führen in Teilzeit, da muss man sich genau abstimmen. Also da gibt es ein paar Beispiele, ein paar Unternehmen, die das forcieren, auch größere Unternehmen, aber auch in kleineren Unternehmen lohnt sich das ja häufig vielleicht auch gar nicht, gerade im Mittelstand. Ja, da ist das vielleicht auch gar nicht möglich, da überhaupt eine Tandempartnerin oder einen Tandempartner überhaupt zu finden. Also ist dann auch wieder so eine strukturelle Frage.
Kommt auf den Job hin, genau. Und aber natürlich auch auf die Offenheit, ne, des Unternehmens.
Was ich natürlich auch noch, ich habe die Teilzeit von Männern schon angesprochen und du hattest jetzt das Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf genannt. Da finde ich, müssen wir eher über eine Umverteilung sprechen. Also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, diese Frage stellt sich vor allem immer noch im Durchschnitt für Frauen. Wir müssen eher zu einer Umverteilung kommen, also dass Frauen nicht in Zukunft ihre Vollzeitstelle mit der Familie vereinbaren können, sondern dass sie entlastet werden und zwar im besten Fall durch den eigenen Partner. Das heißt, die Männer müssen, ohne dass Frau sagt, mach du mal bitte heute mal die Waschmaschine an oder hol die Kinder früher ab, fahr sie irgendwo hin, sondern dass die von sich aus auch einfach mehr dieser Care-Arbeit übernehmen.
Klingt so, als könnte es eigentlich schon selbstverständlich sein. Dafür haben wir jetzt ja einen Bundeswirtschaftsminister, der sich selbst als Feminist bezeichnet. Was hältst du denn davon? Hat er heute im Handelsblatt gesagt.
Hat er gesagt, ja, wenn er das sagt und das so empfindet, dann mag das so sein, dass er einer ist. Ich finde es wichtig, ja, dass sich mehr Männer hinstellen und sagen, ich bin Feminist. Ich mag das auch, ich kenne auch einen Kollegen, der rennt hier regelmäßig mit einem Shirt rum, da steht drauf, ich bin Feminist. Finde ich wichtig, finde ich gut und finde ich auch gerade richtig, dass das Männer halt machen.
Ja, wenn schon die Kanzlerin da so zuckt und zögert. Ne?
Ist natürlich für Angela Merkel auch schwierig. Sie hat immer wieder diesen Vorwurf, dass sie als Frau, ja, im Prinzip viel mehr hätte verändern können. Die Frage ist aber, kann sie das als einzige Frau? Also A, erwartet man dann von ihr, dass sie irgendwie bestimmte weibliche Attribute hat? Das ist die Frage, ist das so? Sind Frauen wirklich anders als Männer? Wieder diese Zuschreibung. Und kann sie ein System verändern? Kann man ihr das zumuten? Oder stellt sich dann nicht eher die Frage, wenn wir ein anderes Führungssystem wollen oder eben mehr Gleichberechtigung, ist das nicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ja, die eben nicht von einer einzelnen Frau durchgeführt werden kann?
Oder? Auf jeden Fall wurde da viel in sie hinein projiziert als Frau und dann auch noch aus dem Osten. Also da wurde auch schon viel von ihr erwartet. Das ist so. Was hältst du denn jetzt von so Aktionen, die auch heute wieder stattfinden, also zum Equal Pay Day? Bringen die was oder ist es vielleicht sogar eher so eine Art Ablenkungsmanöver? So einmal im Jahr machen wir was und dann verpufft das?
Also ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen und gemeinsam über Lösungen nachdenken, aber eben nicht einfach ganz platt, sondern wirklich ja das in die Tiefe gehend diskutieren. Ich habe heute gedacht, wenn ich jetzt jeden, immer an diesem Tag, und das geht ja jetzt eigentlich schon seit anderthalb Wochen so, seit dem Weltfrauentag, mit dieser Lohnlücke konfrontiert werde, frage ich mich jedes Mal, werde ich ungerecht bezahlt? Ja, verdiene ich weniger? Habe ich den falschen Beruf gewählt? Ich fange sofort an, mich mit mir zu beschäftigen und mit meinem Berufsweg und frage mich, was habe ich falsch gemacht? Und das finde ich eigentlich auch schwierig, weil am Ende sind diese 21%, das ist ein statistischer Durchschnitt. Wir haben ja gesagt, es gibt Unterschiede und es gibt Frauen, die verdienen auch mehr. Das weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen unentschieden, ob das, aber doch am Ende klar. Nein, es ist wichtig, dass wir darüber reden und dass wir darauf hinweisen und wir sollen es aber nicht platt machen, sondern wirklich eigentlich ja jeden Tag uns damit auseinandersetzen, dass wir am Ende eine Veränderung erreichen, also dass dann wenigstens unsere Generation wahrscheinlich nicht mehr, aber die nachfolgende dann endlich gleich bezahlt wird.
Das zum einen und dann dürfen wir aber sicherlich vielleicht auch zum Schluss nochmal ja auch das Positive erwähnen, weil es ist ja auch nicht so, als hätte sich jetzt überhaupt gar nichts getan, ne?
Ganz wichtig, es hat sich nämlich ganz viel getan, wenn wir daran zurückdenken, dass Frauen vor gar nicht allzu langer Zeit im Westen noch die Erlaubnis brauchten, um überhaupt arbeiten zu gehen, dann musste der Mann zustimmen, das dürfen wir nicht vergessen, also Frauen haben sehr, sehr viel erreicht und natürlich gibt es noch Frauen, die abhängig sind finanziell von ihrem Partner, von ihrem Mann, aber es gibt auch viele Frauen, die einfach selbstständig inzwischen auf eigenen Beinen stehen und das vergessen wir an solchen Tagen dann im Zweifel vielleicht auch immer und das ist natürlich total schade, weil wir echt viel erreicht haben.
Ein totalitäres Regime, wo alle Macht beim Präsidenten liegt, beziehungsweise bei den Präsidenten in Grozny und in Moskau, wo gefoltert wird, gemordet, wo immer wieder Menschen spurlos verschwinden. Klar, dass da Aktivisten, die sich gegen dieses Unrecht stellen, nicht besonders optimistisch sind, dass ihnen vor Gericht Recht widerfährt.
Es wird natürlich eine Verurteilung sein. In den letzten Jahren hat es sowohl in unserer Republik Tschetschenien wie auch in unserem Land im Ganzen praktisch keine Freisprüche gegeben. Das sagt viel über die volle Kontrolle aus, die die Staatsanwaltschaft über das Gerichtssystem des Landes ausübt. Wenn die Staatsanwaltschaft eine Sache vor Gericht bringt, ist dies gleichbedeutend mit einem Urteilsspruch.
Ayub Titiev war das, einer der bekanntesten Menschenrechtler Tschetscheniens, der dort auf der Anklagebank sitzt und schon seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Drogen soll er gehabt haben. 4 Jahre soll er dafür ins Gefängnis. Mit dem Urteil allerdings, da lässt sich die Richterin schon seit Stunden Zeit. Tirko Gries, based in Moskau, aber gerade eben in Tschetschenien unterwegs, in Grozny und hört sich jetzt schon seit Stunden an, was die Richterin dazu erzählen hat. Du musst heute ganz schön Sitzfleisch haben, ne? Jetzt erzählt sie immer noch.
Ja, sie erzählt immer noch. Das geht jetzt seit, wir haben es jetzt hier 17:45 Ortszeit, also seit 8 Stunden, etwas mehr als 8 Stunden. Wir stehen auch die meiste Zeit. Die Sitzplätze sind für nicht Angehörige, auch Angehörige, aber vor allem Freunde und Bekannte des Angeklagten. Manche von denen haben während des Prozesses auch ausgesagt zugunsten des Angeklagten. Es geht ja um den Vorwurf, er habe Haschisch, 200 Gramm Haschisch im Auto herumgefahren. Das sei seine Tüte gewesen. Und diese Menschen aus dem Dorf, aus dem er kommt, haben alle das Gegenteil behauptet. Ich glaube, das wird ihm jetzt nicht helfen. Im Urteil, das wir dann heute Abend hier noch erwarten in Chali, ungefähr 30 Kilometer weg von Grozny in Tschetschenien.
Mhm. Aber sag nochmal, was dauert denn da so lange? Ist das üblich, dass da so stundenlang irgendwie was beurteilt wird?
Das ist üblich. Also ich habe es sonst erlebt, dass am Anfang gesagt wird, die Grundaussage, ist er schuldig oder nicht? Und dann wird lange das Protokoll referiert und der Prozessverlauf referiert und am Ende gibt es das Strafmaß. Jetzt war es heute Vormittag um kurz nach 10 so, dass aber dieses ist er schuldig oder nicht gar nicht gesagt wurde. Ich weiß nicht warum, es kann auch niemand so recht erklären von den anderen Journalisten oder auch von den Memorial, also den Menschenrechtler-Kollegen, die dort im Publikum sitzen. Also wird einfach nur der Prozess jetzt referiert von der Richterin seit mehr als 8 Stunden. Das ist so üblich, das ist natürlich außerordentlich ermüdend. Es muss auch für die Richterin sehr ermüdend sein, denn sie steht, sie liest Seite um Seite. Ich habe nicht gezählt, wie viele Seiten es sind, ohne Pause, ohne was zu essen, auch ohne was zu trinken. Die längste Pause war kürzer als 10 Sekunden, das war mal, als jemand irgendwie vorne vorbeiging, weil manchmal gehen ja doch Zuschauer auf die Toilette, dann gab es eine kleine Irritation, aber weniger als 10 Sekunden und weiter geht es. Also es ist ein monotones Seitenblättern hier seit Stunden.
Sag mal, gut, dass so viele Menschenrechtler im Raum sind, ne? Aber Spaß beiseite, das hilft ja leider auch nicht so viel in Tschetschenien. Du hast jetzt gerade schon den Arbeitgeber ja von dem Ajub Titiev genannt, Memorial, und da gibt es ja viel Kritik eben an diesem Fall, der dann doch konstruiert klingt in dessen Augen. Was passt da nicht zusammen?
Da passen eine ganze Reihe von Dingen nicht zusammen. Er wird überall als sehr gläubiger Muslim und als jemand beschrieben, der eine sehr gesunde sportliche Lebensweise führt. Er war früher auch Boxtrainer, ist sehr physisch sehr fit mit seinen 61 Jahren und niemand hat ihn jemals rauchen sehen. Und warum soll dieser Mann nun 200 Gramm Marihuana durch die Gegend tragen? Er wird auch seit vielen Jahren als sehr, sehr geschätzt und geachtet für seine Integrität, für seine Fähigkeit zuzuhören, für seine Fähigkeit, Menschenrechtsverletzungen nachzugehen. Er wusste, dass er unter Beobachtung steht. Warum sollte er sich damit angreifbar machen mit so einer Tüte Marihuana? Also das passt nicht zu seinem Lebenswandel, es passt nicht zu seinem Stil. Und es passen viele andere Dinge in diesem Prozess nicht zueinander. Es gab einen entscheidenden Zeugen, der ihn hätte wiedererkennen sollen, sozusagen. Also er hat behauptet, dieser Zeuge hat behauptet, er habe Titiev rauchend auf der Straße gesehen. Dieser Zeuge stand offensichtlich bei seiner Zeugenaussage wohl selbst unter Drogeneinfluss und hat aber Ajub Titiev gar nicht wiedererkannt. Das ist aber im Protokoll so gar nicht aufgeschrieben worden, sondern im Protokoll stand dann letztlich, dass er ihn wiedererkannt habe. Mhm. All diese Dinge, und es gibt noch etliche Geschichten mehr, da sind Kameras, Überwachungskameras ausgefallen, reihenweise. Es gab dann keine Bilder mehr von ganz entscheidenden Szenen, von der Festnahme zum Beispiel, wie die abgelaufen ist und so weiter. Also das ist nur eine Einführung in die Ungereimtheiten dieses Falls.
Also kann man auch da vermuten und hat sogar Indizien dafür, dass da einfach der Staatsführung, ob es jetzt in Grozny oder in Moskau ist, dieser Mann einfach unbequem geworden ist. Weil der hat ja schon auf die sehr, sehr schwierige Menschenrechtslage im Land seit 20 Jahren hingewiesen.
In der Tat, und entscheidender ist hier die tschetschenische Republikführung, also die Teilrepublik Tschetschenien, die ja geführt wird wie ein absolutistischer Staat von Ramzan Kadyrov und seinen Leuten, seiner Clique sozusagen, seiner Familie. Er tut das mit sehr viel Gewalt. Es gibt immer wieder Menschen, die verschwinden. Es gibt Foltervorfälle, es gibt auch Tote, es gibt Homosexuelle, die aus dem Land gejagt werden oder die zum Teil auch ermordet werden. Da gab es im vergangenen Jahr Fälle. Also das ist hier schon eine Teilrepublik, die nah dran ist an einem Staat, der seine eigenen Bürger terrorisiert. Vielleicht ist es auch nicht nur nah dran, sondern es ist eine solche Teilrepublik, aber sie ist ja Teil von Russland. Aber die Absprache mit Moskau, die natürlich inoffiziell ist, ist wohl die, dass Ramzan Kadyrov hier in Tschetschenien diese Teilrepublik unter seiner Kontrolle behält und auch ruhig hält. Und dafür bekommt er freie Hand und sehr, sehr viel Geld von der Moskauer Zentralregierung, vom russischen Präsidenten, von Wladimir Putin. Das ist so ungefähr das Arrangement, ganz, ganz kurz. Und ja, solche Leute, Menschenrechtler, die stören, und Ramzan Kadyrov hat genau das auch so zu Protokoll gegeben, die stören, dass die Menschen hier friedlich zusammenleben können.
Ja, da passt ja auch dazu, dass er so als letzter verbliebener Menschenrechtler im Land bezeichnet wird. Das verheißt ja schon nichts Gutes über die Situation. Und wenn dieser letzte Verbliebene, wenn der jetzt auch noch weggesperrt wird, was heißt das denn dann für den Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen im Land? Was glaubst du?
Das heißt sehr viel Schlechtes, denn es gibt dann keinen prominenten Menschenrechtler von Memorial, der hier noch übrig gewesen wäre. Seine Vorgängerin ist bereits ermordet worden 2009, unweit von Grozny. Er ist ihr Nachfolger. Wenn er jetzt erwartungsgemäß ins Gefängnis kommt, dann wüsste ich nicht, wer seine Arbeit hier machen soll. Also dann ist es dem Regime tatsächlich gelungen, diese Struktur zu zerschlagen. Das bedeutet aber auch, dass all jene, die bislang diesen Menschenrechtlern ihre Geschichte erzählt haben und gesagt haben, meine Verwandten sind verschwunden oder wir haben hier eine Miliz gehabt, die nachts gekommen ist und unsere Leute geholt hat. All diese Dinge, die hier nicht publik gemacht werden, worüber keine Medien berichten. Das wird viel, viel schwieriger, die aufzuklären und diese Dinge zusammenzuführen. Diese ganze kleinteilige Puzzlearbeit, Archivarbeit, und es geht da um sehr grausige Fälle. Das hat Ayub Titiev jetzt in den vergangenen Jahren gemacht. Und möglicherweise ist es so, dass da jetzt erstmal ein Pausezeichen kommt. Und diese Pause, diese Unterbrechung, die ist für viele Menschen sehr schlimm.
Ja, das lassen wir erstmal sacken und trotzdem die so halb elegante Überleitung, weil bei dir ist die Pause dann jetzt auch vorbei, die du dir jetzt für uns genommen hast. Du musst wieder in den Gerichtssaal. Danke, dass du uns mal kurz ein kleines Update gegeben hast und alles Gute, Tirko.
Danke euch.
Nur noch mal kurz zur Erklärung zwischen Tirko und mir, da lagen ungefähr 10 Flugstunden. Das erklärt vielleicht so ein bisschen die, ich sag mal, suboptimale Leitungsqualität. Entschuldigung dafür, ließ sich in dem Fall leider nicht vermeiden, dafür war ganz nah dran, ist ja auch was. Das Urteil hat es nun leider nicht mehr in diese Episode geschafft. Um 17 Uhr ist hier einfach Schluss, dann geht das Ganze online. Morgen auch wieder, dann mit der Kollegin Ann-Kathrin Büsker. Ich freue mich drauf, ebenso aufs Feedback, gerne wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Hören und tschüss.